Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ägypten ist in Aufruhr und das Regime wirkt wie erstarrt. Es weicht nicht, aber es wehrt sich auch kaum. In diesem Vakuum wachsen Unsicherheit und Gewalt an. Unsere Themen. Chaos in Kairo. Proteste gegen Mubarak geraten außer Kontrolle. Sorge im Westen. Wie umgehen mit dem Aufstand in Ägypten? Und Erfolg auf Rädern. Das Auto wird 125 Jahre alt. Man stelle sich vor, Erich Honecker hätte kurz vor seinem Abgang Stasi-Chef Mielke zu seinem Stellvertreter ernannt und das als großen Neuanfang verkauft. So ungefähr muss Hosni Mubaraks Regierungsumbildung auf die Ägypter wirken. Sein Geheimdienstchef ist jetzt stellvertretender Präsident. Suleiman soll zwar nicht so unbeliebt sein, wie es Mielke war, doch die Menschen sind trotzdem außer sich. Ägypten läuft Gefahr, im Chaos zu versinken. Dabei geht es nicht nur um Attacken der Polizei auf Demonstranten. Marodierende Banden ziehen durch die Straßen der Hauptstadt, plündern und zerstören. Und die Anwohner schützen sich mit Bürgerwehren. Und bei allem Chaos ist der Hass auf das Regime offenbar stärker als die Sehnsucht nach Ordnung. Jenny Rieger.
Die Wut ist groß. Zu lange hat sie sich aufgestaut. Kairo in Aufruhr, die Menschen entfesselt. Ihre Forderungen nach mehr Demokratie, nach einem Ende der Herrschaft Mubaraks, all dies entlädt sich nun auf den Straßen Kairos. Dabei hatte der Tag noch ruhig begonnen. Ein paar hundert Demonstranten waren es heute Morgen, ihr Zug gesäumt von Panzern, in fast jeder Straße Militär. Am Nachmittag sind es dann schon Zehntausende, die friedlich auf dem Al-Tahrir-Platz im Zentrum Kairos demonstrieren. Am Rande der Stadt bewachen Panzer, das Wahrzeichen Ägyptens, die Pyramiden. Präsident Mubarak hält sich im Präsidentenpalast verschanzt, weit entfernt von den wütenden Massen. Während am Ufer des Nils beim Innenministerium die Lage eskaliert. Etwa 1000 Menschen versuchen am Nachmittag das Gebäude des Innenministeriums zu stürmen. Die Polizei eröffnet das Feuer, schießt scharf in die protestierende Menge. Mindestens 3 Menschen werden getötet. Die Demonstranten tragen ihre Leichname durch die Straßen Kairos. Für Trauer ist keine Zeit, für Wut schon, vor allem auf ihn. Gestern Nacht hatte Präsident Mubarak angekündigt, die Regierung auflösen zu wollen. Er selbst werde jedoch an der Macht bleiben. Eine Farce, meinen die Demonstranten. Der ägyptische Präsident hat zwar erklärt, dass er die Regierung auswechselt, wir aber fordern, dass er zurücktritt. Hosni Mubarak, schau in meine Augen. Ich bin ein ägyptischer Bürger. Ich habe dich unterstützt, aber jetzt sage ich dir, hau ab, verlass das Land. Wenn nicht, werde ich dich mit meinen eigenen Schuhen hinaustreten. Ihr Zorn ist verständlich, denn die neue Regierung, sie besteht aus altbekannten Gesichtern. Ahmed Shafik, der ehemalige Luftfahrtminister, er wird unter Mubarak neuer Regierungschef. Kurz zuvor hatte der seinen ehemaligen Geheimdienstchef und Vertrauten, Omar Suleiman, zum Vizepräsidenten ernannt. 2 Freunde an der Macht. Ägyptens Regierung ist im Umbruch, doch zur Beruhigung der Lage trägt dieser Umbruch kaum bei. Kairo heute Abend. Der Protest zeigt sich von seiner dunklen Seite. Plünderer ziehen durch die Straßen der Hauptstadt in großen Banden, bewaffnet. Die Einwohner Kairos, sie haben sich in ihren Häusern verschanzt, voller Angst vor dem, was die Nacht wohl noch bringen mag.
Und dazu jetzt in Kairo unser Korrespondent Jörg Armbruster. Herr Armbruster, zunächst mal, was ist gerade jetzt in Kairo los? Halten sich die Menschen denn an die Ausgangssperre?
Nun, betrachtet von dem Balkon in unserem Studio, wir sind hier im 13. Stock, wirkt die Stadt sehr ruhig, sehr still und ein bisschen erschöpft nach den anstrengenden Tagen der letzten Woche. Die Menschen bleiben zu Hause, sie halten sich an die Ausgangssperre. Gelegentlich fahren Autos über die Brücke hinter mir. Wir hören gelegentlich Schüsse und auch die Rufe von Demonstranten, die immer noch unterwegs sind. Es sind dann aber kleine Gruppen, die von der Armee kaum wahrgenommen werden. Aber in den Straßen, in vielen Straßen patrouillieren Bürgerwehren, um sich gegen Plünderer zu verteidigen. Denn die sind in vielen Stadtteilen immer noch unterwegs und die Armee hat ausdrücklich zu diesen Bürgerwehren aufgerufen. Die sind noch im Freien und müssen sich nicht an die Ausgangssperre halten.
Sie haben sich heute nach Mubaraks Rede umhören können. Hat er durch die Regierungsumbildung und vielleicht durch zusätzliche Maßnahmen der Zukunft irgendeine Chance, die Lage zu beruhigen? Und was macht das Militär?
Nun, zur Beruhigung der Lage hat diese Regierungsumbildung, diese Kabinettsumbildung überhaupt nicht dazu beigetragen. Die Demonstranten haben mir immer wieder erklärt, wir wollen nicht einen alten Mubarak mit neuen Gesichtern, die in Wirklichkeit dann doch wieder alte Gesichter sind. Wir wollen Mubarak erst ganz einfach weghaben. Erst dann werden wir die Straßen räumen und das Militär hält sich zurück. Ich denke, es versucht glaubwürdig zu bleiben bei den Menschen, denn es sieht sich und versteht sich als Teil der Problemlösung.
Jörg Armbruster, danke für diese Informationen aus Kairo heute Abend. Und noch eine Information, noch hat das Auswärtige Amt in Berlin keine Reisewarnung für Ägypten herausgegeben. Allerdings rät das Ministerium von Reisen nach Kairo, Suez und Alexandria ab. In Tourismusorten wie Sharm el-Sheikh und Hurghada bleibt es dagegen bisher ruhig. Und in westlichen Hauptstädten, da spielt man wahrscheinlich schon die Möglichkeit durch, dass Mubarak fällt. Es ist ein Balanceakt. Mubarak war nämlich immer ein zuverlässiger Verbündeter. Er wirkte stabilisierend in der Krisenregion Nahe Osten. Wenn er gestürzt wird, dann könnte Ägyptens Außenpolitik unberechenbar werden. Mubaraks Innenpolitik sah der Westen dagegen schon lange kritisch. Nun unterstützen alle Regierungen von Washington bis Warschau die Forderungen der Demonstranten nach Freiheit und Demokratie. Unser USA-Korrespondent Klaus Scherer über das schwierige Abwägen.
Nein, für Hosni Mubarak hat man auch vor Ägyptens Botschaft in Washington nichts übrig. Stoppt die US-Hilfe für diese Diktatur, heißt es hier am Morgen. Ich wünsche mir mehr Demokratie, mehr wirtschaftliche Freiheiten, mehr Achtung des Willens der Bevölkerung, sagt sie. Er sollte das Land verlassen, findet sie. Er hatte 30 Jahre Zeit, meint er, aber offenbar ist er nicht klug genug. Amerikas Newskanäle haben den möglichen Fall eines der wichtigsten Partner der USA im Nahen Osten vor Augen. Obama selbst reagierte schon am Vorabend mit dem Appell an Ägyptens Machthaber, keine Gewalt gegen friedliche Proteste anzuwenden. Die Menschen dort haben Rechte, die universell sind, etwa das Recht auf politische Versammlung, die Redefreiheit und das Recht, das eigene Schicksal zu bestimmen. Das sind Menschenrechte und die USA stehen dafür überall ein. Die europäischen Regierungschefs Sarkozy, Merkel und Cameron drängen Mubarak in einer Erklärung unter anderem zu fairen Wahlen. Zugleich gingen wir hier in Paris und London Menschen zu Kundgebungen auf die Straßen. Viele sorgen sich vor einem Blutbad, sollte Mubarak sich als Machthaber nun hinter seinem Militär verschanzen. Der Bundesaußenminister meldete sich in Bonn zu Wort.
Wir appellieren an die ägyptische Regierung, auch den Extremisten und den Islamisten durch ihre Gewalt nicht in die Hände zu spielen. Denn das ist auch eine wichtige Frage der Stabilität des gesamten Landes.
Milliardenzahlungen wie bisher an Mubarak aus den USA stellt Obama inzwischen in Frage. Ich sagte ihm am Telefon, nun müssten Taten folgen, so der US-Präsident. Mehr Demokratie also und Wirtschaftsreform. Forderungen des Westens an Mubarak, auf die auch die Demonstranten hier nun achten werden. Auch mit Blick auf die Glaubwürdigkeit eben des Westens.
Ägypten ist Teil einer Protestwelle, die etliche arabische Länder erfasst hat. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten mit Marc Bator.
Nicht nur in Ägypten gingen heute erneut viele Menschen auf die Straße. In Tunesien gab es ebenfalls wieder Demonstrationen. Und auch in Jordanien machten sich die Menschen für politische Reformen stark. In der Hauptstadt Amman forderten Oppositionsgruppen den Rücktritt der Regierung. Der König solle das Kabinett entlassen und den Weg freimachen für politische und wirtschaftliche Reformen. Die Proteste in Tunis wandten sich erneut gegen den Verbleib von Gefolgsleuten des gestürzten Präsidenten Ben Ali in der Übergangsregierung. Gestern hatte die tunesische Polizei eine mehrtägige Sitzblockade vor dem Amtssitz des Regierungschefs beendet. Die Besatzung der Gorch Fock hat sich in einem offenen Brief zu angeblichen Missständen an Bord des Segelschulschiffs geäußert. In dem Schreiben an Verteidigungsminister zu Guttenberg kritisiert sie die vorläufige Absetzung von Kapitän Schatz und weist den Vorwurf der Schikane oder Belästigung von Offiziersanwärtern zurück. In der südafghanischen Stadt Kandahar ist der stellvertretende Gouverneur der Provinz bei einem Anschlag getötet worden. Mindestens 3 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter habe sich auf einem Motorrad dem Wagen des Regierungsvertreters genähert und sich dann in die Luft gesprengt, so das Innenministerium. Im Norden Afghanistans sind heute 2 Bundeswehrsoldaten verletzt worden, als ein am Straßenrand versteckter Sprengsatz explodierte. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Zu beiden Anschlägen bekannten sich radikal-islamische Taliban. In Weißrussland hat die umstrittene Führung 6 Regierungskritiker aus dem Gefängnis entlassen. Unter ihnen sind Ex-Präsidentschaftskandidat Neklajew und die Journalistin Khalib. Beide stehen nun unter Hausarrest. Sie waren im Dezember festgenommen worden. Die EU will Montag über Sanktionen gegen Weißrussland beraten. Präsident Lukaschenko wird unter anderem massiver Wahlbetrug vorgeworfen.
Eine Welt ohne Autos, das ist heute nur noch schwer vorstellbar. Aber als Carl Benz Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal mit einem Wagen ohne Pferde über die Straßen rollte, da schrieben die Zeitungen von einem Höllengefährt. Der Tüftler ließ sich aber nicht beirren. Heute vor 125 Jahren meldete er das Patent für sein dreirädriges Vehikel an, sah damals noch ganz wie eine Kutsche aus. Ihm zu Ehren gab es heute Abend im Mercedes-Museum Stuttgart einen großen Festakt mit vielen prominenten Gästen, darunter auch der Bundeskanzlerin. Sie gab dabei die neue Richtung für den Antrieb vor. Die Zukunft soll dem Elektromotor gehören. Nun, wie auch immer Fahrzeuge künftig angetrieben werden, für viele sind sie einfach viel mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Thomas Denzel.
6,3 Liter Hubraum, 250 PS. In diesem Mercedes 600 fuhren in den 60er Jahren Diplomaten durch Washington DC. Heute gehört er Jochen Gabriel aus Stuttgart. Dieser Mann weiß, Autofahren ist viel mehr als schnöde Fortbewegung.
Das ist Emotion, schiere Emotion. Ich genieße es, die Technik zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren.
Ob Carl Benz wohl ahnte, dass es einmal so weit kommen würde? Schließlich wurde er zunächst nur ausgelacht für seine merkwürdige Kutsche ohne Pferde. Vielleicht wäre das Auto für immer ein Luxusspielzeug für betuchte Spinner geblieben, hätte nicht Henry Ford die Massenproduktion am Fließband entwickelt. Sie machte das Auto bezahlbar. Endlich durfte auch die Durchschnittsfamilie mit, im Ford T oder später im VW Käfer. Fahren allerdings blieb meist Männersache, noch Jahrzehnte später.
Meine Frau ist ungeeignet zum Autofahren.
Warum soll denn die Frau fahren, wenn der Mann fährt?
Sie möchte gern fahren, aber ich sage, in der Stadt hat das keinen Wert.
In der Stadt und anderswo, bald saß auch Frau am Steuer und ganz generell immer mehr Menschen. Damals wie heute, rund 80% des Personenverkehrs läuft auf 4 Rädern. Dabei gibt's Alternativen. Offenbar träumen wir noch zu wenig von Bahnsteig und Jahreskarte und noch zu viel hiervon. Warum bloß, wo doch die automobile Realität oft so aussieht? Selbst wenn es nicht läuft, das Auto bleibt Statussymbol.
Man könnte sich natürlich eine Gesellschaft wünschen, wo man sich mehr dadurch definiert, was man ist, was für ein Mensch man ist, wie man sich gegen andere fühlt oder was man im Kopf hat. Aber das ist nicht unbedingt das, was einem das Auto gibt.
Irgendetwas aber scheint es uns zu geben. Jochen Gabriel jedenfalls hat mittlerweile 12 stattliche Oldtimer gekauft. Für den Stadtverkehr will er sich nun einen kleinen Elektroflitzer zulegen. Doch er ist so ehrlich zuzugeben, der Kick sei da einfach nicht derselbe.
Ja, dass die restlichen Ergebnisse des 20. Spieltags bislang. Schalke unterliegt Hoffenheim 0:1, Nürnberg schlägt den HSV 2:0. St. Pauli gewinnt gegen Köln 3:0 und Kaiserslautern unterliegt Mainz 0:1. Gestern ja bereits der Leverkusener 2:0-Sieg gegen Hannover. Morgen dann empfängt Stuttgart die Freiburger und Frankfurt hat Gladbach zu Gast. Die Tabelle: Dortmund bleibt 11 Punkte vor Leverkusen, die Bayern auf 3 geklettert, gefolgt von den punktgleichen Mainzern, dann Hannover 96. Die zweite Hälfte, angeführt jetzt von Nürnberg auf Rang 10, vor den sehr viel höher eingeschätzten Schalkern und Wolfsburgern, dann jeweils 22 Zähler für Kaiserslautern, St. Pauli und Bremen, alle nur 3 Punkte vor der Abstiegszone. In der rangieren im Moment Köln, Stuttgart und Gladbach. Sie ist Olympiasiegerin, Weltcup-Führende und seit heute auch wieder Weltmeisterin. Tatjana Hüfner hat bei der Rodel-WM im italienischen Cesana heute den Titel gewonnen. Zum dritten Mal in ihrer Karriere nach 2007 und 2008. Selbst eine unfreiwillige Flugeinlage konnte diesen Triumph nicht verhindern.
Trotz dieses Fehlers im ersten Lauf am Ende die Freude bei Tatjana Hüfner über ihren dritten Weltmeistertitel. Mit einem perfekten zweiten Durchgang schoss Hüfner zu Gold. Zweite, die Münchnerin Nathalie Geisenberger, Bronze holte die Kanadierin Alex Gaff. Bei den Herren gewann der Italiener Armin Zöggler sein Heimrennen, weil der nach dem ersten Lauf führende Felix Loch seinen Vorsprung nicht halten konnte. Rang 2 für den Titelverteidiger aus Berchtesgaden. Dritter wurde der Thüringer Andy Langenhahn. Zum insgesamt sechsten Mal Weltmeister aber Armin Zöggler.
Und das waren die Tagesthemen. Die nächsten Nachrichten bringen die Kollegen der Tagesschau um 0.30 Uhr. Und jetzt im Anschluss schaut sich Claudia Kleinert mal genau an, wo morgen die Sonne strahlt und wo sie daran gehindert wird. Ihnen noch einen schönen restlichen Samstagabend.